Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, ich beginne mit einer Rätselfrage. Was haben eine Taube und ein Fisch miteinander zu tun? Beides sind Tiere. Bei der Taube denken wir an das Symbol des Heiligen Geistes oder an Ola Paloma Planka, was wir gerade von der Orgel noch gehört haben. An die Friedenstaube möglicherweise, die weiße Taube, an die Taube, die Noah fliegen ließ, um festzustellen, ob die Sintflut zu Ende ist, weil die Erde ja noch voll Wasser war. Und bei Wasser, da denken wir an die nächste Rätselfrage. Welches Tier nahm Noah nicht mit in die Arche? Und die Kinder wissen dann sofort, welche Tiere nicht mit auf die Arche kamen. Natürlich alle Fische, denn die konnten ja schwimmen. Und wenn wir an Fische denken, dann denken wir auch an den Walfisch. Jetzt können wir ein Bild einblenden, denn wir nähern uns dem Protagonisten, dem Helden des heutigen Predigtabschnitts. Es ist wirklich ein sehr populärer Typ. Jeder der drei großen Buchreligionen widmet ihm eine eigene Schrift und erwähnt ihn als herausragende Persönlichkeit. Und in Verbindung mit diesem Motiv, dem zentralen Motiv, dem großen Fisch, wurde er in der Kunstgeschichte, wie wir hier auf dem Bild sehen, über viele Jahrhunderte an die Wände römischer Katakomben oder in Öl auf die Leinwände berühmter Maler gebannt. In Deutschland kennt ihn jedes Grundschulkind und Sie haben es jetzt alle erkannt. Ich spreche von Jona. Am Trinitatisfest und den 24 Sonntagen, die ihm in diesem Kirchenjahr folgen, geht es immer wieder um das Geheimnis Gottes. Um das Geheimnis Gottes, um seine Wesensart. Als wahrer Gott und als wahrer Mensch in der Person Jesus Christus offenbart, der Heilige Geist, der uns in die Geheimnisse Gottes einführt und die Dinge Gottes offenbart. Und das tut Gott durch Menschen. Durch Menschen wie die Propheten oder die Apostel. Und zu diesen Menschen gehört eben auch Jona, dieser Prophet. Den soll der reiche Mann hören, den sollten sie alle hören und Mose, um zu wissen, was Sache ist mit diesem Gott. Also Jona, ein Mensch wie du und ich. Wir haben im Psalmgebet im Wechsel schon die Worte von Jona gehört, dass er aus dem Bauch des Fisches gebetet hat. Und nun wollen wir auf den Predigtext hören, was zuvor und danach von diesem Gebet geschrieben steht aus dem Buch Jona, die ersten beiden Kapitel. Wir lesen in verteilten Rollen und ich beginne. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais: Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte vor dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weit weg von dem Herrn. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen, und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm:
Was schläfst du? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht verderben.
Und einer sprach zum anderen:
Kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wessen Willen es uns so übel geht.
Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm:
Sage uns, um wessen Willen es uns so übel geht. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du?
Er sprach zu ihnen:
Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat.
Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm:
Was hast du getan?
Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm:
Was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer still werde und von uns ablasse?
Denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen:
Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen. Denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist.
Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen. Aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen:
Ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu. Denn du, Herr, tust, was dir gefällt.
Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und Jona betete zu dem Herrn, seinem Gott, im Leibe des Fisches. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Herr, segne du mein Reden, unser Hören und Verstehen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Jona auftritt, dann geht es lebendig zu. Und dazu passt auch schon sein Name. Wenn wir den hebräischen Namen Jona übersetzen, dann bedeutet er nämlich Taube. Paloma. Die Taube flattert durch die Lüfte. Und die Taube spielt, ich habe es ja schon ein bisschen erklärt, im Alten Testament eine wichtige Rolle, als sie mit dem grünen Zweig im Schnabel zur Arche zurückkehrt und Mensch und Tier die frohe Kunde von der Errettung vor der Sintflut überbringt. Die Taube steht für das Leben, das wieder neu auf der Welt anfangen soll. Heute lässt man weiße Tauben fliegen bei der Eröffnung von Olympiaden oder auch bei Hochzeiten als Friedenstauben. Im Neuen Testament zeigt sich an ihrem Erscheinen zum Beispiel bei der Taufe Jesu symbolisch die Kraft des Heiligen Geistes. Die Taube ist das Symbol des Heiligen Geistes, der uns Gottes Ratschluss, seine Ideen und Weisungen und Worte, Gottes Botschaft für uns übermitteln soll. Und der Mann mit dem Namen Jona, mit dem Namen die Taube, auch er soll eine Botschaft überbringen. Aber zur Zeit der Propheten Israels war das selten eine gute. Gott trägt Jona auf, den Menschen in Ninive den Untergang der Stadt anzukündigen. Jona gehört zu den sogenannten Unheilspropheten. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. 7 Wörter. Noch 40 Tage und Ninive ist zerstört. Im Hebräischen sind es sogar nur 5 Wörter. 5 Worte ohne Wenn und Aber. Keine Klausel, keine weitere Chance. In 40 Tagen ist Schluss mit euch. Am Ende geht's gut aus für Ninive. Wer die Geschichte kennt, der weiß das. Denn sie rufen ein Fasten aus. Die 40 Tage der Fastenzeit zu Ostern oder Jesu Fasten in der Wüste, 40 Tage, kommen sicher auch daher. Aber im Textabschnitt für heute steht das noch nicht. Mach dich auf, spricht Gott, mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. So wendet sich Gott an Jona. Und Jona, was macht er? Er wendet sich ab. Oder besser, er wendet sich um und möchte vor diesem Auftrag fliehen in die entgegengesetzte Richtung nach Tarsis. Man vermutet, dass es Tarragosa in Spanien war. Dieses Verhalten hat ihm den Beinamen Jona, der widerspenstige Prophet, eingebracht. Aber ich möchte fragen, ist Jona wirklich widerspenstig? Die Kinderbibeln zeichnen oft ein groteskes Bild von ihm. Ein Prophet, der vor Gott wegrennt, der sich auf einem Schiff im Laderaum versteckt, in der Hoffnung, Gott könne ihn da nicht sehen. Aber dabei weiß das doch jedes gute Kindergottesdienstkind, dass es keinen Ort gibt, an dem Gott nicht ist und keinen Ort gibt, wo er mich nicht sieht. Warum wird uns aber diese Geschichte von Jona, dem Propheten in der Bibel, auf diese Weise erzählt? Es beginnt, es geschah das Wort des Herrn zu Jona. So beginnt die Geschichte. Und ich glaube, dass es darum geht, um dieses Wort geschehen, um Gott und um sein Wort und um den Menschen, den Propheten Jona. Jona, Gott und das Wort, die haben eine besondere Beziehung zueinander. Und das sollen wir als Lesende oder Hörende von dieser Geschichte erfahren. Die jüdische Tradition erzählt sie anders als die christliche oder die muslimische, aber eine klare Botschaft verfolgen sie alle drei. Bei Jona, da geht es um Leben und Tod. Neulich sah ich in einer Fernsehserie Outlander, ich habe die nur einmal geguckt, ich schwör's, eine Folge über eine Schiffsreise im 18. Jahrhundert, wobei ein Segelschiff in eine Flaute kam, mitten auf dem Ozean. Weit und breit kein Land in Sicht und kein Wind. Und das ging tagelang so. Die Nahrung wurde knapp, Unmut in der Mannschaft breitete sich aus, eine Meuterei drohte aufzukommen. Und die Mannschaft suchte dann nach einem Jonas, der schuld ist, den man ins Meer schmeißen muss, damit der Wind zurückkommt. Und sie deuteten einen aus, der ging dann hoch in die Takelage und versteckte sich. Sie deuteten einen aus, den sie ins Meer werfen wollten. So war das in früheren Zeiten in der christlichen Seefahrt. Nicht unüblich. Und diese unrühmliche Praxis kommt von dieser Geschichte von Jona, denn es geht um Leben und Tod. Und das wird ja auch deutlich, als Jona auf dem Schiff ist. Gott schickt einen Sturm über das Meer. Diesmal keine Flaute, sondern das Gegenteil. Ein Sturm, und Jona weiß das nicht. Oder doch? Wie auch immer, er schläft. Er schläft unten im Deck. Und wir denken an eine Parallele im Neuen Testament. Die Geschichte von der Sturmstillung, wo Jesus auch im Boot schläft während eines Sturms. Die Jünger fürchteten sich und wecken Jesus. Und die Schiffsleute bei Jona, so lesen wir, fürchten sich und schreien ein jeder zu seinem Gott. Aber der Sturm legt sich nicht. Und da steigt der Schiffsherr hinunter zum schlafenden Jona und fordert ihn auf, seinen Gott anzurufen, sie zu retten. Jona betet nämlich nicht bis zu diesem Zeitpunkt. Aber er ist auch nicht widerspenstig, sondern er legt an dieser Stelle ein erstaunliches Bekenntnis ab. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Und wenn Jona in diesem Bekenntnis ausspricht, dass sein Gott ein Gott des Himmels ist, dann kann man daraus hören, und das konnten die damals auch, dass dieser Gott der Ursprung des Windes ist. Wenn er das Meer gemacht hat, dann sind die Leute mit Jona auf dem Schiff gewissermaßen unterwegs auf Gottes Element. Und auch das Trockene hat dieser Gott gemacht. Die Sicherheit an Land, nach der sie sich sehen. Und diesen Gott fürchtet Jona. In unserer heutigen Sprache würden wir sagen, dieser Gott hat eine große Bedeutung für ihn. Sogar die Seeleute verstehen nun, dass Jona und dieser Gott in einer ganz besonderen Beziehung zueinander stehen. Was hast du getan? Fragen sie ihn nun auch voller Furcht, dass dieser Gott so zornig ist. Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh. Denn das hat er ihnen ja gesagt. Und trotzdem versucht diese Mannschaft zunächst mit aller Kraft, sich und Jona zu retten. Sie handeln ganz anders als die unbarmherzigen christlichen Seefahrer früherer Jahrhunderte. Sie rudern und rudern, bis sie einsehen müssen, dass ihr Plan, es aus eigener Kraft an Land zu schaffen, fehlschlägt. Obwohl Jona ein Fremder für sie ist und sie nicht an seinen Gott glauben, denken sie nicht daran, Jona in das Meer zu werfen. Aber Jona hat diesen Gedanken. Nehmt mich, ruft er, und werft mich ins Meer. So wird das Meer still werden und von euch ablassen. Er gibt sich hin. Er opfert sich freiwillig. Wieder eine Parallele zu Jesus. Und da ist kein Widerstand bei Jona zu spüren, aber die Bereitschaft, ein Opfer zu bringen. Vielleicht ist es genau diese Mischung aus Bekenntnis und Hingabe, die die Seeleute so beeindruckt, dass sie nun ihrerseits zu Jonas Gott beten. Robert Lemke, ein Quizmaster früherer Zeiten, die Älteren erinnern sich, Was bin ich, war die Sendung, hat einmal in einem Interview bemerkt, wenn ein Flugzeug in Turbulenzen gerät, dann finden sie darin keinen Atheisten. ein passender Vergleich. Die Mannschaft betet zum Gott von Jona. Sie bitten ihn um Rettung und rufen ihn an und bitten dann aber auch um Vergebung für ihr Tun an Jona. Doch als alles tun und alles beten vergeblich ist, dann gehen sie zum Äußersten, was sie eigentlich nicht wollen. Sie werfen ihn in das Meer. Und das Meer wird still und lässt ab von seinen Wüten. Ich finde, Jona war kein widerspenstiger Prophet, sondern er war treu und ergeben. Und seine Haltung hatte eine Strahlkraft, die seine Mitmenschen überzeugte und bekehrte. Erlauben Sie mir einen aktuellen Vergleich. Am Freitag ging eine Pressemeldung herum. Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Er wolle damit Mitverantwortung tragen für die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs. Ein moderner Jona mit hoffentlich eben solcher Strahlkraft. Gott und Jona stehen in einer besonderen Beziehung zueinander. Das zeigt sich in der spannendsten Erzählung. Denn jetzt schickt Gott dem Jona einen großen Fisch, der ihn verschlingt. Und Jona war im Leibe des Fisches mehr als 3 Tage und 3 Nächte. Und was Jona auf dem Schiff anscheinend nicht möglich war, geschieht jetzt. Und Jona betete. Jetzt betet er im Leib des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, im Leib des Fisches. Vielleicht braucht Jona diesen besonderen Raum, diesen Bauchraum, diese völlige Zurückgezogenheit. Es ist wie ein plötzlich gewonnener Freiraum für Jona. Und wieder stehen Gott, Jona und sein Wort in einer besonderen Beziehung zueinander. Denn das wird jetzt deutlich an der Art und Weise, in der Jona sich an Gott wendet. Dieses Gebet ist ein ganz außergewöhnlicher Text, der in der Bibel seinesgleichen sucht. Es ist ein inniges, ein poetisches Gebet, das aus 10 einzelnen bereits überlieferten Psalmzitaten besteht, die wiederum einen neuen Psalm bilden. Wir haben es ja vorhin gebetet. Vielleicht können wir es nochmal einblenden oder Sie schauen nochmal auf Ihren Gottesdienstzettel. Dieser Text gibt ein Zwiegespräch wieder zwischen Jona und seinem Gott. Es sind nicht die Worte eines Verzweifelten in Todesangst, was ja auch möglich wäre angesichts der totalen Isolation des Jona. Nein, dieses Gebet ist von der Gattung her ein Dankgebet. Ein Dankgebet eines Geretteten. Manche sagen, es wäre ein Dankgebet eines Geretteten vor seiner Rettung und deshalb wirkt es wie ein Fremdkörper in diesem Jona-Buch. Und die Suren im Koran, die vom Mann des Fisches erzählen, haben dieses Gebet überhaupt nicht aufgenommen. Aber in der jüdischen Tradition wird das Gebet des Jona zum Yom Kippur, zum Versöhnungstag, der ist im September gesprochen, dem heiligsten jüdischen Fest. Und das evangelische Kirchenjahr beheimatet dieses Gebet des Jona in den Lesungen am Karsamstag und seit kurzem auch als einen der Texte beim Osterfest. Und das kann uns nicht verwundern, denn auch bei Jona geht es um Leben und Tod. Ich sank hinunter zu der Bergegründen, der Erde Riegel schlossen sich hinter mir ewiglich. Und die Parallele zu Jesus ist wieder deutlich. Es wird euch kein anderes Zeichen gegeben, so sagt er einmal seinen Jüngern, als das des Jona. Der praktische Theologe Alexander Deeg beschreibt Jonas Situation im Bauch des Fisches als das Überleben in einer Rettungskapsel. Das ist ein starkes Bild aus unserer heutigen Zeit. Rettungskapsel sind ein Teil der Sicherheitssysteme an Bord von Raumschiffen oder U-Booten. Sie dienen als Möglichkeit, das Schiff in einem Notfall schnellstmöglich zu verlassen. Jona bleibt im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte. Und diese Analogie zur Zeitspanne zwischen Jesu Tod und Auferstehung ist gewiss nicht zufällig. Jona war wie tot. Vielleicht braucht er diese Zeit im Bauch des von Gott geschickten Fisches, um sich wieder zu spüren, um sich lebendig zu fühlen, um den Herausforderungen, die das Leben da draußen an ihn stellen würde, wieder gewachsen zu sein. Zuerst will Jona fliehen, obwohl er doch eigentlich weiß, dass Gott immer schon da ist und egal wohin er flieht, Gott wird schon da sein. Als die Wellen in seinem Leben so hoch schlagen, dass er keinen Ausweg mehr sieht, da nimmt Gott ihn schließlich in seine Obhut. Noch ist für Jona nicht klar, wie sein Leben weitergehen wird, aber er spürt, dass es weitergehen wird. Er spürt, dass es weitergehen wird. Und schon auf halber Strecke spricht er ein großes Dankgebet. Ich aber will mit Dank dir Opfer bringen. Hilfe ist bei dem Herrn. Jona, Gott und das Wort stehen in einer ganz besonderen Beziehung zueinander. Denn Jona sagt in diesem Gebet auch du zu seinem Gott. Er dankt ihm, er preist ihn. Noch in der Rettungskapsel sagt er ja zu seinem Gott, den er nun auch so nennt, mein Gott. Und der Herr sprach zu dem Fisch und er spie Jona aus ans Land. Dieses Gottvertrauen des Jona beeindruckt tief. Obwohl er sich doch in dieser engen Rettungskapsel befindet, nimmt er sich schon als gerettet wahr. Weil er ja sagen kann zu seinem Leben mit allem, was dazu gehört, kann er wieder auftauchen, sich treu bleiben und seinem Gott treu bleiben. Ein jüdischer Schüler soll seinen Lehrer einmal gefragt haben, warum eigentlich am Yom Kippur, am Versöhnungstag, noch immer diese uralte Geschichte des Jona gelesen und sein seltsames Gebet gesprochen werde. Und der Lehrer flüsterte seinem Schüler die Antwort leise ins Ohr, weil wir Jona sind. Weil wir Jona sind. Vielleicht wird uns die Geschichte des Jona in der Bibel so erzählt, weil auch wir Jona sind. Wer euch hört, der hört mich, haben wir im Wochenspruch gehört. Manchmal sind wir widerspenstig, manchmal sind wir flatterhaft wie eine Taube und sind nicht einverstanden oder sind überfordert mit den Dingen, die uns das Leben schwer machen oder die Gott uns auferlegt. Manchmal haben wir kein Ja zu Treue Gott gegenüber, weil unsere Überzeugung anderen Menschen gegenüber und auch Gott gegenüber erst einmal wieder neu definiert und neu gefunden werden müssen. Aber das ist die Botschaft für uns heute Morgen. Wir sind schon gerettet. Wir sind schon in dieser Rettungskapsel und wir dürfen auf halber Strecke mitten in den Ungewissheiten unseres Lebens auch Danke sagen. Auch wenn andere das voreilig finden, wenn die Krankheit, wenn die Pandemie noch nicht überstanden ist, wir es aber lernen, mit ihr zu leben. Wenn wir noch in Trauer sind, aber nicht mehr von ihr gefangen. Wenn unsere Hoffnung sich noch nicht erfüllt hat, wir aber schon die Vorfreude auf das Ersehnte in uns spüren. Bei Gott sind wir in guter Obhut. Er hält immer eine Rettungskapsel für uns bereit. Es muss ja nicht unbedingt ein Fisch sein. Manchmal ist es vielleicht ein Krankenzimmer, ein Büro oder ein einsames Ferienhaus. Auch eine Kirche wie diese hier, ein Hauskreis, ein Bibelabend, ein gutes Gespräch mit Freunden käme in Frage. Wie es mit Jona weiterging an Land und was aus ihm wurde, nachdem er schließlich doch noch seinen Auftrag in Ninive ausgeführt hatte, das bleibt geheimnisvoll. Aber es gibt ja noch 23 weitere Sonntage nach Trinitatis und viele andere Gelegenheiten für die Spurensuche zu den Geheimnissen des Glaubens. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.